Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Swami sagt in seiner göttlichen Ansprache vom 11. April 2003,
um das Versprechen seines Vaters einzuhalten, war Rama willens ins Exil zu gehen. Er zog aus Baumrinde gefertigte Kleider an und ging zur Residenz von Mutter Kausalya, um ihre Genehmigung einzuholen. Mutter Kausalya, die von der plötzlichen Wende der Ereignisse nichts wusste, wartete schon ungeduldig auf Ramas Eintreffen. Sie dachte überglücklich an die Krönung Ramas und erwartete, dass er in königlichen Gewändern zu ihr käme. Als sie Rama und Sita in Borkenkleidern sah, war sie sehr beunruhigt und fragte: »Rama, ist das die Art Kleidung, die du an deinem Krönungstag tragen solltest?« Rama erwiderte lächelnd: »Mutter, mein Vater krönte mich zum König des Waldes, um die Weisen und Heiligen, denen die Dämonen Leid zufügen, zu schützen. Bitte erhebe deshalb keinen Einwand gegen meine heilige Mission. Ich habe der Anweisung meines Vaters zu folgen.« Mit diesen Worten verbeugte er sich vor seiner Mutter und bat um ihre Genehmigung, in den Wald zu gehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören heute in unserer Sendereihe Lesungen die fünfte Folge aus dem großartigen indischen Epos Ramayana. Diese Sendung legen wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die vier Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen, die die Opferhandlungen der Weisen und Heiligen behinderten und störten. Als Rama und Lakshmana ihren Meister Vishwamitra zu einem Opferfest in der Stadt Mithila begleiteten, gewann Rama durch das Emporheben, Spannen und Zerbrechen des göttlichen Shiva-Bogens König Janakas Tochter Sita zur Frau. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. In dem jetzt folgenden fünften Teil erfahren Sie, wie Rama das Schicksal der Verbannung völlig ungerührt annimmt. Alle Menschen in Ayodhya sind verzweifelt. Rama aber zeigt, wie man dem steten Wechsel zwischen Freude und Leid mit Gleichmut begegnen sollte. Ja, er lobt sogar Kaikeyi, die für sein Exil verantwortlich ist, und behandelt sie mit großem Respekt.
Die Nacht schwand vor der leuchtenden Morgendämmerung dahin. 9 Musikinstrumente verkündeten am Palasttor den Tag der Freude. Man begann, die Straßen mit Rosenwasser zu besprengen. Die Luft war erfüllt von Wohlgeruch und festlichem Gelärme. Der Himmel war voll von Hoffnung und Begeisterung. Pushya ging am Himmel auf als Gestirn des Tages. Der weise Vasishtha begab sich mit seiner Gruppe von Schülern an den Sarayu zum zeremoniellen Bad und kehrte von dort mit geweihtem Wasser zurück, das für die Krönungswaschungen gebraucht wurde. Er zog die königliche Straße entlang, wo die Bürger sich versammelt hatten, um die geweihten Gegenstände zu sehen. Die Palastwachen machten den Weg frei für die heilige Gruppe. Schließlich betraten sie durch das reich geschmückte Haupttor den Palast. Da winkte Vasishtha dem Minister Sumantara und sagte: »Geh, die günstige Stunde, die für die Krönungszeremonie festgesetzt ist, rückt näher. Viele vorangehende Rituale sind noch zu vollziehen. Geh und unterrichte den König, dass seine Gegenwart dringend gebraucht wird. Überbringe die Botschaft, dass Vasishtha auf seine Ankunft wartet.« Sumantara hatte als alter Getreuer die Freiheit, jedes der inneren Gemächer des Palastes zu betreten. So eilte er auf der Suche nach dem Herrscher in die Gemächer von Königin Kaikeyi. Als er die Halle betrat, in der die königlichen Betten standen, glaubte er nicht mehr bei Sinnen zu sein. Er war entsetzt, den König auf dem Boden liegen zu sehen. »Sehen meine Augen richtig?« fragte er sich. »König, dieser Morgen muss dich antreffen wie das Meer bei Mondaufgang. Eine Flut der Freude und des Entzückens. Ich kann nicht verstehen, warum du ausgestreckt hier auf dem Boden liegst. Die günstige Stunde naht heran. Die großen Weisen, die in der Lehre der Veden bewandert sind, sind für ihre Rollen bereit und erwarten in der Zeremonienhalle deine Ankunft. Erhebe dich, lege die königliche Robe und die Juwelen an und erscheine, begleitet von den Königinnen, in leuchtendem königlichen Glanz in der Halle. Der weise Vasishtha bat mich hierher, um dich in den heiligen Thronbezirk zu bringen.« Als Dasharatha sein Drängen und Bitten hörte, konnte er den Ausbruch seines Kummers nicht zurückhalten. Er weinte laut und sprach so zwischen Seufzern zu dem Minister: »Sumantara, deine lieben Worte durchbohren mein Herz.« Sumantara konnte weder einen Schritt vorwärts noch einen Schritt rückwärts tun. Er stand wie angewurzelt, wo er war. Er bat mit gefalteten Händen: »Maharaja, warum diese Wendung der Ereignisse? Warum dieser Kummer, dieses erbarmungswürdige Weinen zu einer Zeit, in der du in Glückseligkeit eingetaucht sein solltest? Welcher Grund steckt hinter all dem? Das geht über meinen Verstand.« Als Sumantara so hoffnungslos dastand, in Sorge versunken, mischte Kaikeyi sich ein und sagte: »Oh, bester aller Minister! Der König hat die ganze Nacht ohne Schlaf verbracht, in Angst um Rama. Wenn du unverzüglich gehst und Rama hierher bringst, wird das Geheimnis gelüftet werden.« Sumantara nahm ihre Anweisungen als Befehl des Herrschers entgegen. Er eilte zu Ramas Residenz. Am Eingang des Palastes sah er zu beiden Seiten lange Reihen von Dienern und Mädchen, die riesige Platten mit Seide, Brokat, Juwelen und Edelsteinen, Girlanden und Blumensträußen, wohlriechenden Essenzen und Süßigkeiten herbeitrugen. Es war eine Augenweide, aber Sumantara blieb nicht stehen, um auch nur einen Blick darauf zu werfen. Als er in den Palast eilte, fühlte er, dass bei all dieser Festlichkeit etwas Wichtiges fehlte. Er war niedergedrückt und beklommen. Die Freude, die er vorher empfunden hatte, hatte sich in Sorge verwandelt. Als er seinen Wagen auf Ramas Palast zusteuerte, hatte er bemerkt, wie hunderttausende treuer Untertanen, die die Straßen füllten, untereinander redeten, dass er auf dem Wege sei, Rama in die Krönungshalle zur Zeremonie zu bringen. Er sah ihre Gesichter in freudiger Erwartung leuchten. Endlich betrat Sumantara den Palast des Prinzen. Er konnte geradewegs in alle Teile des siebenstöckigen Gebäudes gehen, ohne einmal angehalten zu werden. Wie ein Fisch lautlos durch die Tiefen eines wasserreichen Flusses taucht, So glitt Sumantara durch die Korridore und Hallen des Palastes. Im Palast warteten mit strahlenden Mienen und in glänzenden Roben Ramas Gefährten darauf, ihn zur Festhalle zu begleiten. Sie waren in gehobener Stimmung und glücklich. Sumantara ging in die Gemächer, die noch tiefer im Inneren des Palastes lagen. Dort sah er, wie Rama, der auf einem goldenen Bett saß, göttliches Licht um sich herum verbreitete und wie Sita an seiner Seite stand und ihm sanft Luft zufächelte. Er leuchtete wie der Mond mit dem Stern Chitra. Sumantara war in Eile. Er konnte sich keine Verzögerung erlauben. Er sagte, »Rama, Mutter Kaikeyi und dein Vater haben mich beide gebeten, dich umgehend zum Palast der Königin zu bringen. Sie haben mich deshalb hierher geschickt. Ich bin zu diesem Zweck zu dir geeilt.« Als er diese Worte hörte, wandte sich Rama zu Sita und sagte, »Sita, das ist ein Zeichen für ein Hindernis und für nichts anderes. Ich bin mir dessen sehr wohl bewusst, aber ich verhielt mich ruhig und sagte Ja zu allem, damit mein Vater glücklich bleiben möge. Vaters Befehle müssen geachtet werden, damit ihm nicht wehgetan wird.« Während Rama in dieser Art und Weise sprach, bekam Sumantara Herzklopfen. Er versuchte, sich Ramas Worte und das Bild des auf dem Boden liegenden und wehklagenden Dasharatha zu erklären. Nun war er überzeugt, dass das Hindernis, von dem Rama sprach, echt war. Aber Sita unterbrach Rama. Sie sagte, »Herr, wovon redest du? Bei einem so glückverheißenden Anlass solltest du nicht so sprechen. Was immer es für ein Hindernis sein mag, die Worte des Schwiegervaters müssen geachtet werden. Wenn er zufrieden ist, sind wir zufrieden. Um seinetwillen müssen wir verzichten, was immer sein mag. Zögere keinen Augenblick, geh unverzüglich, ob die Krönung stattfindet oder nicht. Wir werden in jedem Fall glücklich sein. Mutter Kaikeyi hat ungewöhnliche Zuneigung zu uns. Alles, was sie uns zu tun heißt, jeder Befehl, den sie uns gibt, wird ohne Zweifel für uns zum Guten sein. Es gibt niemanden hier auf der Erde, der so fürsorglich auf unser Wohlergehen bedacht ist wie Mutter Kaikeyi. Wenn Vater und eine solche Mutter dir ausrichten lassen, du sollst zu ihnen eilen. Wie glücklich sollten wir sein!« Indem Sita das sagte, folgte sie Rama zum Haupttor der Halle und wünschte ihm alles Gute. Rama sprach zu ihr, »Sita, weiß ich das nicht alles? Für mich sind die Tage, die vergangen sind, die Tage, in denen wir leben, und die Tage, die kommen werden, alle dasselbe. Ich heiße jeden Tag mit gleicher Freude willkommen. Um das Ansehen meines Vaters hochzuhalten, bin ich bereit, alles zu tun und überall hinzugehen. Ich bin in der Tat unermesslich glücklich, dass du mein Empfinden teilst und meinen Entschluss unterstützt.« Begleitet von Sumantara ging Rama los. Als sie den Wagen bestiegen, der vor dem Palast wartete, schrien die Menschen, »Jai, Jai, Ramachandra Prabhu ki Jai!« Der Beifall erschütterte die Himmel. Sumantara ließ die Anwesenden wissen, »Der Wagen bringt Rama jetzt nicht zur Krönungshalle. Er bringt ihn dorthin, wo der König ist. Also erlaubt dem Wagen, so schnell wie möglich zu fahren. Rama wird in kurzer Zeit zurückkehren. Wartet hier!« Als Rama so die Straßen der Stadt zum Palast von Kaikeyi in seinem göttlichen Wagen entlangfuhr, erscholl tosender Beifall, sobald er in Sicht kam. Musiker und Höflinge huben an zu Lobgesängen. Die Melodien vieler Musikinstrumente erfüllten die Lüfte. Hochrufe erschollen aus der dichten Menschenmasse zu beiden Seiten der Straße. Frauen in ihren besten Kleidern, geschmückt mit Juwelen, drängten sich auf den Terrassen der Häuser und an den Fenstern, begierig, ihre Lampen zu schwenken, sobald Rama vorbeikam. Als er sich dem Palast näherte, verstreuten die Menschen Blütenblätter und schwenkten geweihte Lampen. Sie hefteten ihre Blicke auf den Prinzen, bis er wieder außer Sichtweite gekommen war. Danach genossen sie mit Freude das Bild vom Rama im Wagen, das sie sich im Herzen eingeprägt hatten, und standen, wo immer sie waren, unbewegt wie Standbilder ihrer selbst, versunken in Kontemplation der Glückseligkeit, die sie erfüllte. Der Wagen fuhr in den Bezirk des Palastes von Dasharatha, Vartamana genannt, weil er Eindruck machte wie der Berg Kailasa. Er passierte die drei von bewaffneten Bogenschützen bewachten Höfe. Dann stieg Rama vom Fahrzeug. Durch die beiden weiteren Höfe ging er zu Fuß. Während er sie überquerte, gebot er seinen Begleitern und sogar Lakshmana zurückzubleiben. Rama wusste nämlich, was geschehen würde. Trotzdem handelte er wie ein Sterblicher, so natürlich, wie jeder andere es unter den Umständen getan hätte. Schließlich betrat Rama die Gemächer der Königinnen und den Ort, an dem Dasharatha auf das Bett gefallen war. Sein Haar war zerzaust und er trug die Kleidung vom Tag zuvor. Rama war über den Anblick erstaunt, Kaikeyi stand an der Seite des Bettes. Dasharathas Gesicht hatte jede Spur eines Leuchtens verloren. Er wehklagte und weinte. Er hob seinen Kopf, seine Blicke fielen auf Rama. Seine Zunge konnte die Worte nicht formen, die er aussprechen wollte. Tränen stürzten aus seinen Augen. Obwohl er zu sprechen versuchte, kam kein Laut aus ihm heraus. Rama hatte niemals zuvor eine solch furchterregende Szene gesehen oder erlebt. Die Angst packte ihn. Er eilte zu seinem Vater und hielt dessen Füße in seinen Händen fest. »Sag mir, Vater, warum klagst du so? Was ist der Grund? Ich werde versuchen, dir, so gut ich kann, Freude zu machen. Ich werde mein Leben der Aufgabe widmen, dein Glück wiederherzustellen. Sag mir, was dir diesen Kummer verursacht hat. Weine nicht«, bat er. Darauf rief Dasharatha: »Rama!« Und erneut quollen die Tränen aus seinen Augen, so dass er unfähig war, mehr zu sagen. Dann verlor er das Bewusstsein. Rama versuchte, ihn wieder zu sich zu bringen und ihn zu trösten, aber Dasharatha verfiel nur noch mehr in Kummer und konnte nicht beruhigt werden. Da fasste sich Rama ein Herz und stellte seinen Vater zur Rede. »Vater, was bedeutet das alles? Du musst jungen Menschen wie mir Mut machen. Stattdessen weinst du jämmerlich und flößt uns Furcht ein. Nein, das ist nicht richtig. Das ist ein Anlass, glücklich zu sein. Aber ist es rechte Lebensführung? Ist es für dich passend, in Kummer zu versinken? Bis zu diesem Tage, so oft du ärgerlich warst oder Sorgen hattest, pflegte mein Kommen im Nu alle Zeichen des Verdrusses verschwinden zu lassen, und du strahltest vor innerem Glück. Du pflegtest wieder Frieden zu erlangen, wenn du mich zu dir heranzogst, nicht wahr? Wie kommt es nun, dass du umso mehr leidest, je länger du mich anschaust? Das macht auch meinen Kummer noch größer. Habe ich irgendetwas Schlechtes getan? Oder wenn es etwas gibt, was ich tun muss, sage es mir, ich werde es ganz gewiss tun. Ich werde mich bessern, wenn du mir meine Fehler sagst. Gräme dich nicht, zweifle nicht, zögere nicht. Sage mir Kraft deiner Zuneigung, was ich tun soll, und ich werde mich dem Befehl beugen. Vater, dass du dich in Kummer stürzt, ist kein gutes Zeichen, weder für dich, noch für mich, noch für das Reich.« So bat Rama und wandte sich an Kaikeyi. Mit gefalteten Händen fragte er sie: »Mutter, habe ich etwas Falsches getan? Sage mir, wer der abscheuliche Sünder ist, der Vater solchen Kummer bereitet hat. Immer wenn Vater mich sah, pflegte er mir liebevoll zuzuwinken, mich zu sich heranzuziehen und mich zu liebkosen und zu streicheln. Nun sieht er mir nicht einmal ins Gesicht. Wie kommt das? Er äußert nicht ein Wort, er hält sein Gesicht von mir weggewandt. Wenn jedoch der Fehler, das Vergehen bei mir liegt, bin ich bereit, jede Strafe auf mich zu nehmen, um dafür zu büßen. Es genügt mir, wenn Vater glücklich ist. Oder leidet er an irgendeiner Krankheit? Oder sind von meinen Brüdern Bharata und Shatrughna schlechte Nachrichten gekommen? Sie sind wohl auf, nicht wahr? Mutter Kausalya und Sumitra geht es gut, so hoffe ich. Kummer kommt über mich, da ich den Grund für Vaters Qual nicht erkennen kann. Ich werde tun, was immer nötig ist, um ihm seine Fröhlichkeit wiederzugeben, wenn es auch schwer sein mag. Seinen Befehl, wie schmerzlich auch immer, werde ich mit gebeugtem Haupt und treu ergeben voll erfüllen. Wer geboren wird, hat einen Vater als Ursache seiner Geburt. Deshalb ist der Vater für jeden der sichtbare Gott. Ich strebe nach nichts Höherem als nach seinem Glück. Hab Mitleid mit mir. Sag mir, was geschehen ist. Mutter! Mutter! Ist durch irgendeinen Vorfall deine Selbstachtung verletzt worden und hat dich das dazu gebracht, harte Worte an Vater zu richten? Oder hat meine Mutter gegen seinen Willen gehandelt und seine Gefühle verletzt? Mutter Kausalya würde sich niemals so benehmen. Und Sumitra? Ich bin ihrer noch sicherer. Sie würde so etwas nie tun. Und Vater würde gewiss nicht so qualvoll weinen und klagen, sogar wenn eine von ihnen so töricht gehandelt hätte. Es muss einen sehr ernsten Grund für seine Not geben. Wenn es Vater widerstrebt, mir zu sagen, was es ist, kannst du mir nicht wenigstens darüber berichten und mich in meinem Kummer trösten? Kaikeyi blickte auf Rama, der sie so rührend bat, und ließ allen Sinn für Barmherzigkeit und Mäßigung und alle Rücksicht auf ihren Mann fahren, der nun durch ihre Worte noch tiefer ins Elend gestürzt werden sollte, die sie in äußerster Missachtung des Unglücks sprechen würde, das sie sicher mit sich bringen würden. Sie hielt nicht inne, um zu prüfen, ob sie die Worte äußern sollte oder ob diese lieber ungesprochen blieben. Sie unterschied nicht zwischen der vergänglichen Gegenwart und der herannahenden Zukunft. Sie schob die Forderungen der Liebe beiseite und warf ihre angeborene Würde und ihre Mütterlichkeit fort. Sie sagte, »Rama, höre! Vor Jahren, während des Kampfes zwischen den Göttern und Dämonen, wurde dein Vater durch schlimme dämonische Pfeile verwundet und erlitt unter unerträglichem Schmerz. Ich pflegte ihn, bis er wieder gesund und glücklich war. Er würdigte mein Opfer und meinen Dienst und forderte mich auf, zwei Bitten zu nennen, die er mir zu gewähren versprach. Damals fühlte ich, dass das Einzige, wonach ich mich sehnte, seine Genesung und sein Sieg waren. So erwiderte ich, ich habe jetzt keinen Wunsch. Ich werde dich an dein Versprechen erinnern, wenn ich später einmal das Bedürfnis haben sollte. Dein Vater sagte, gut, wann immer du willst, bitte mich um das, was du dir wünschst. Ich werde es dir mit Sicherheit gewähren und deine Bitten erfüllen. Dieses Versprechen ist an keine zeitliche Begrenzung und an keine Bedingung gebunden. Wenn du mich bittest, um welche Gefälligkeiten auch immer, ich werde sie dir gewähren, gelobte er. Du weißt, dass Sprösslinge des Ikshvaku-Geschlechts niemals ihr gegebenes Wort brechen. Im Vertrauen auf diese wohlbekannte Tatsache habe ich jetzt diese beiden Bitten geäußert. Zum einen, dass mein Sohn Bharata zum König gekrönt wird, und zum zweiten, dass du für die Dauer von 14 Jahren in den Dandaka-Wald geschickt wirst. Das Ergebnis ist, dass dein Vater eine solche Szene veranstaltet. Was gibt es weiter zu erklären? Ich werde meine Forderungen weder ändern noch zurückziehen. Wenn dein Vater ein Anhänger der Wahrheit ist, und wenn du zu beweisen wünschst, dass auch du ein Anhänger der Wahrheit bist, dann musst du mit einem Fell bekleidet und mit gebundenem Haar auf der Stelle den Palast verlassen und in den Dandaka-Wald gehen. Du wirst dort 14 Jahre lang bleiben. Da du sein Lebensatem selbst bist, möchte er dich nicht in die Verbannung schicken. Es widerstrebt ihm, dich zu bitten, dass du gehst. Er befürchtet, du könntest es übel nehmen. Das ist der Grund für seinen Kummer, Rama, kein anderes Unglück, keine Sintflut hat sich hier ereignet. Es hat keinen Sinn, diese unbedeutende Angelegenheit aufzubauschen und eine Katastrophe daraus zu machen, die über uns gekommen ist. Rama, der Vater kann vor der Sünde sein Wort zu brechen nur gerettet werden, wenn sein wahres Ebenbild, der Sohn, sich entschließt, das Gelübde zu erfüllen, das der Vater zu erfüllen nicht imstande ist. Anderenfalls muss, wenn derjenige, der gelobt hat, und derjenige, der Sohn des Gelobenden ist, wenn beide die Erfüllung ablehnen, der Vater das Verhängnis ewiger Verdammnis auf sich nehmen. Du bist dir dessen wohl bewusst. Rama war nicht im geringsten berührt, während er diesen Worten zuhörte, die mit so bewusster Hartherzigkeit gesprochen wurden. Ein Lächeln spielte auf seinen Lippen, als er antwortete: »Es ist nicht richtig, dass Vater aus diesem Grund wehklagt.« Er nickte mit dem Kopf, als wollte er damit seine Billigung der Vorschläge zeigen, die Kaikeyi gemacht hatte. Dasharatha jedoch fühlte sich, als dieses Gespräch seine Ohren erreichte, als werde sein Herz mitten durchgesägt. Er wälzte sich hin und her und stöhnte vor Qual. Rama wandte sich an Kaikeyi und sagte: »Mutter, es wird geschehen, wie du es dir vorgestellt hast. Ich nehme ehrfurchtsvoll die Einlösung des Versprechens auf mich, das mein Vater gemacht hat. Es genügt, wenn Vater mich an sich zieht, wie er es mit so viel Liebe bis jetzt zu tun pflegte, und liebevoll mit mir spricht und mich segnet. Nun, wenn mir wenigstens gesagt wird, dass ich das nicht verdiene, dass ich mir dieses Verdienst nicht erworben habe, werde ich das ohne Widerrede froh und zufrieden annehmen. Denn Vater wünscht immer das Beste für mich. Er segnet mich immer, und es liegt ihm am Herzen, dass ich weiterkomme. Er ist ein großer Seher. Er ist für mich nicht nur der Vater, sondern der Lehrer, der den höchsten Pfad lehrt. Welche Verantwortung und Pflicht habe ich mehr als ihm, der beides, Vater und Lehrer ist, Freude zu bereiten? Das ist meine liebste Pflicht, mein Dharma. Ich werde 14 Jahre lang im Wald unendlich glücklich sein. Nicht nur 14 Jahre. Wenn Vater das wünscht, bin ich bereit, mein ganzes Leben im Wald zu verbringen. Aber wie kommt es, dass Vater zögert, zu mir von den beiden Bitten zu sprechen? Das ist es, was mich bedrückt. Könnte ich jemals Nein zu etwas sagen, was er sagt? Rama ist der Diener und Träger des elterlichen Wortes, nicht sein Gegenspieler. Gibt es irgendeine Tat der Dankbarkeit, die edler ist, als den Körper, der vom Vater empfangen wurde, allein seinem Dienst hinzugeben? Ich werde glücklich und zufrieden sein, ihm diesen Dienst erweisen zu dürfen. Ich bin nicht einer, der darauf wartet, dass man ihm sagt, was er zu tun hat. Mutter, warum hast du mir gegenüber nicht erwähnt, dass Bharata derjenige ist, der gekrönt werden soll? Zwischen mir und meinem Bruder ist kein Unterschied. Warum machst du einen? Wir kennen keine Unterscheidung untereinander. Und wie kommt es, dass du sagst, das ist deines Vaters Befehl? Missachte ich jemals deine Befehle? Nein, das tue ich niemals. Ob du es sagst oder mein Vater es sagt, ich führe es ohne Zögern aus. Ich werde Ayodhya noch heute verlassen und in den Wald gehen. Mutter, schicke geeignete Boten mit dem Auftrag los, Bharata von seinem Großvater zu holen. Es ist gut, ihn sehr bald hier zu haben. Wenn mein Auszug in den Wald und die Krönung Bharatas zum selben Zeitpunkt geschehen, wird Vater vor körperlicher Anspannung, der Angst und dem Gefühl der Leere bewahrt werden. Und auch du kannst zufrieden sein. Wer kann sagen, wie die Ereignisse sich entwickeln werden?« Als Kaikeyi diese Worte von Rama hörte, wurde sie von einer Welle des Glücks und der Besorgnis gleichzeitig erfüllt. Sie fürchtete, was geschehen könnte, wenn Bharata ankam, solange Rama noch in der Stadt war. Sie schloss, dass es das Beste sei, darauf zu bestehen, dass Rama sich noch am gleichen Tage in den Wald aufmachte. Sie antwortete: »Rama, man kann veranlassen, dass Bharata von dort, wo er ist, nach Ayodhya gebracht wird, aber es besteht keine Notwendigkeit, dass du hier bleibst, bis er in der Stadt ist. Da du dich entschlossen hast, das Leben eines Einsiedlers zu beginnen, warum solltest du deine Abreise hinausschieben? Denn je länger du den Anfang hinauszögerst, desto später wirst du auch zurückkehren. Es ist ratsam, dass du dich fertig machst, um sofort aufzubrechen.« »Dein Vater ist begierig, dir das selbst zu sagen, aber er will seinen Befehl nicht direkt aussprechen. Obwohl sein Herz darauf besteht, dass er es sagen sollte, wird er von einem Schamgefühl geplagt, denn er liebt dich sehr. Es widerstrebt ihm, dir von seinem Versprechen mir gegenüber zu erzählen. Das ist der Grund für seinen Kummer, einen anderen hat er nicht. Je schneller du Ayodhya verlässt, desto schneller wird er sich von seinen Qualen erholen. Solange du hier bist, fürchte ich, wird er weder Nahrung zu sich nehmen noch baden. Deshalb, wenn dich danach verlangt, sein Glück wiederherzustellen, je eher du abreist, desto besser ist es.« Dasharatha, der ausgestreckt auf dem Bett lag, hörte diese herzdurchbohrenden Worte Kaikeyis. Er konnte seine Wut und seinen Zorn nicht bändigen. In blinder Wut schrie er: »Schande über dich, Verräterin, Dämonen!« Und indem er sich zu Rama wandte, rief er zweimal »Rama«, bevor er wieder bewusstlos wurde. Rama saß auf dem Bett, den Kopf seines Vaters auf dem Schoß. Er streichelte seine Stirn und tröstete und erquickte ihn mit seiner süßen Liebe. Er sprach auch zu Kaikeyi: »Mutter, ich bin kein habsüchtiger Bursche, den der weltliche Ehrgeiz vergiftet hat. Ich habe nicht den Wunsch, das Volk für mich zu gewinnen und meine Herrschaft über das Königreich zu gründen. Ich wünsche, wie ein Einsiedler zu leben. Ich sehne mich danach, Rechtschaffenheit zu fördern und aufrechtzuerhalten. Das ist alles. Ich habe nur noch einen Vorsatz: meinem höchst verehrten Vater Freude zu bereiten. Um diese drei Dinge zu verwirklichen, bin ich bereit, alles zu tun. Ein Sohn hat keine größere Pflicht, kein höheres Gut, als seinem Vater zu dienen. Mutter, selbst wenn Vater nicht direkt zu mir gesprochen hat, du sagst mir, was sein Befehl ist, nicht wahr? Das ist völlig ausreichend. Außerdem sprichst du in seiner Gegenwart, und obwohl er hört, was du sagst, ist er nicht in der Lage, etwas abzuändern oder zu verneinen. Deshalb folgere ich, dass deine Worte eigentlich die seinen sind. So beuge ich mich dem Befehl und werde euch verlassen, wie es von mir verlangt wird. Mutter, ich habe einen kleinen Wunsch, den du, hoffe ich, erfüllen wirst. Wenn Bharata das Reich regiert, achte darauf, dass er in jeder Weise Vaters Befehlen gehorcht und dass er durch das, was er tut, zu Vaters Freude und Zufriedenstellung beiträgt. Für mich, für Bharata, in der Tat für jeden Sohn, gibt es nichts Heiligeres und Segensreicheres als das Gelöbnis, das Herz des Vaters mit Zufriedenheit und Glück zu erfüllen. Dienst am Vater ist die ewige Pflicht des Sohnes.« Mit diesen Worten warf sich Rama zu Boden und berührte die Füße der Mutter Kaikeyi. Dasharatha, der seinen Sohn hörte, krümmte sich, als ob der Dharma, den Rama erläuterte, und der Gleichmut, den er offenbarte, seine Liebe noch mehr wachsen ließen und so seinen Schmerz ins Unermessliche steigerten. Da er wusste, dass Rama nicht länger in Ayodhya bleiben würde, verlor er jedes Gefühl für das, was sich ziemte, und für seinen Rang. Er schrie »Rama« und brach auf dem harten Boden des Zimmers zusammen. Die Frauen in ihren Gemächern hörten den dumpfen Schlag. Kummer und Verwirrung senkte sich auf sie herab. Sie klagten laut über die Wendung der Ereignisse. Rama erkannte, dass es nicht ratsam war, länger zu bleiben. Er warf sich vor seinem Vater zu Boden und berührte seine Füße. Dann verließ er das Gemach. Rama ging nicht direkt in Sitas Gemächer. Er lenkte seine Schritte zum Palast Kausalyas. Königin Kausalya hatte die ganze Nacht Wache gehalten, in Vorbereitung auf den heiligen Tag, der angebrochen war. Sie war seit Tagesanbruch mit Andachten und Anbetungsriten beschäftigt. Als sie Rama ins Gesicht blickte, bemerkte sie, wie ein erhöhter Glanz es erleuchtete. Sie zog einen goldenen Sessel heran und sagte: »Sohn, du hast die vorgeschriebene Nachtwache letzte Nacht beachtet, nicht wahr? Und du hast gestern gemäß den Vorschriften gefastet. Du musst erschöpft sein. Setz dich eine Weile hierher und iss ein paar Früchte.« Als sie das sagte, hielt sie ihm einen goldenen Teller mit Früchten hin, den sie für ihn bereitgehalten hatte. Die Glückseligkeit der Mutter und die Liebe, mit der sie Rama überschüttete, ließen den Sohn erschauern. Er fragte sich, wie er ihr die Wendung der Ereignisse mitteilen sollte. Er wollte diese Atmosphäre der Freude nicht zerstören. Um ihr einen Gefallen zu tun, setzte er sich auf den goldenen Sessel, befühlte den Inhalt des Tellers und sagte: »Mutter, von diesem Augenblick an sollte ich kein Gold mehr berühren. Ich sollte nicht in goldenen Sesseln sitzen. Ich bitte dich um deinen Segen, denn ich muss als Verbannter in den Dandaka-Wald gehen. Ich kam zu dir, um Abschied zu nehmen.« Kausalya verstand kein Wort von dem, was er sagte. Sie brachte nur hervor: »Sohn, in wenigen Minuten wirst du zum König gekrönt, und du sprichst vom Dandaka-Wald? Ich bin außerstande, den Sinn dessen, was du sagst, zu verstehen.« Sie dachte, ihr Sohn erlaube sich einen Scherz mit ihr. Sie sagte: »Sohn, in dieser glückverheißenden Stunde solltest du nicht einmal scherzeshalber von Dingen mit schlechtem Omen sprechen. Lass es sein, mein kostbarer Schatz.« Sie nahm mit ihren Fingern etwas gesüßten Milchreis und legte ihn auf Ramas Zunge. Als Lakshmana ihre Liebe und ihr selbstvergessenes Glück beobachtete, füllten sich seine Augen unwillkürlich mit Tränen. Kausalya bemerkte es. Sie wandte sich an ihn und fragte: »Lakshmana, warum bist du traurig?« Sie eilte zu ihm und versuchte, ihn zu liebkosen, aber Lakshmana konnte seinen Kummer nicht länger unterdrücken. Er weinte laut und stöhnte. Die Königin stand entgeistert da. Ramas Worte und Lakshmanas Kummer brachten sie ganz durcheinander. Da bat Rama: »Mutter, wenn du mir versprichst, dich nicht darüber zu grämen, werde ich dir etwas sagen.« Und er hielt ihre Hände fest in den seinen. »Es ist etwas, was mir und dir und unserer ganzen Familie und Dynastie unvergänglichen Ruhm bringen wird. Also gib nicht irgendeiner Angst, einem Zweifel oder dem Schmerz Raum. Stimme frohen Herzens zu. Bereitet es dir denn nicht große Freude, dass ich Vaters Befehl gehorche? Er hat beschlossen, meinen Bruder Bharata zu krönen. Er hat beschlossen, mich in der Kleidung eines Einsiedlers für die Dauer von 14 Jahren in den Dandaka-Wald zu schicken. Ich habe mich seinem Befehl gebeugt und komme hierher, um von dir Abschied zu nehmen.« Daraufhin schrie Kausalya entsetzt: »Rama!« und fiel zu Boden. »Was ist das für eine Wendung der Ereignisse? Soll mein zartes Kind in den dunklen Dschungel geschickt werden? Welches Verbrechen hat mein Rama verübt, dass er das verdient? Kann das wahr sein? Oder ist das ein bedeutungsloses Geplapper meiner Gedanken, da ich weder Schlaf noch Nahrung hatte?« Während sie so versuchte, sich selbst eine Erklärung zu geben und sich zu trösten, hatten sich die Ereignisse in Kaikeis Palast überall in den Frauengemächern verbreitet, und der Lärm des Weinens und Wehklagens erhob sich von den Mädchen und Dienern von überall her. Alle Gesichter waren schmerzverzerrt und tränenüberströmt. Schreie wie »Rama, verlass uns nicht!« konnte man von allen Seiten vernehmen. Gramerfüllt liefen die Menschen scharenweise zum Palast Kausaljas, die nun zwischen Erstaunen, Sorge und Angst schwebte. Sie konnte das Geheimnis all dessen nicht entwirren. Sie war unfähig, sich vom Boden zu erheben. Angst und Verzweiflung hielten sie nieder. Aber sie wollte begreifen, was diese Qual allerorts hervorgerufen hatte. Sie zog Rama auf ihren Schoß, und während sie sein lockiges Haar streichelte, fragte sie: »Sohn, was ist das, was ich höre? Diese Neuigkeiten, sag mir klar, was geschehen ist. Ich kann diese Ungewissheit nicht länger ertragen.« Rama sagte ihr: »Als Einlösung der zwei Dinge, die Vater vor langer Zeit Kaikeyi versprochen hatte, erfüllte Vater ihr die beiden Wünsche.« Rama erklärte Kausalya, die erste Bitte, die gewährt wurde, sei: »Bharata soll gekrönt werden, und die zweite, er selbst solle für 14 Jahre in den Wald geschickt werden.« Als Rama diese Tatsachen berichtete und ihre Wahrheit bestätigte, rief Kausalya aus: »Rama, hat Kaikeyi wirklich so etwas gefordert? Kaikeyi ist von grenzenloser Liebe und Zuneigung zu dir erfüllt. Sie hätte diese Dinge niemals gewünscht. Lass das ruhen, auch wenn sie es getan hat. Ich bin sicher, nur um den König zu prüfen. Warum sollte es um diese einfachen Sache willen so viel Verwirrung und Angst geben? Oder, angenommen, sie hat die Bitten geäußert, wird dein Vater jemals zustimmen, sie zu gewähren? Ich weigere mich, daran zu glauben. Wird dein Vater, der es nicht auch nur für einen Augenblick ohne dich aushält, dich für 14 Jahre in den Wald schicken? Das verwirrt mich noch mehr.« Als Rama sah, wie seine Mutter an der Wahrheit der Vorfälle, die sich wirklich zugetragen hatten, zweifelte, nahm er wiederum ihre beiden Hände in die seinen und bat sie inständig: »Mutter, glaube meinen Worten. Vater hatte bereits versprochen, ihr zu gewähren, was immer sie sich wünschen würde. Danach, als sie diese beiden Wünsche vorbrachte, konnte er sein gegebenes Wort nicht brechen, das Versprechen, das er feierlich gewährt hatte, nicht zurücknehmen. Aber er konnte innerlich auch nicht zustimmen, mich in den Wald zu schicken und ohne mich zu sein. So leidet er große seelische Qualen. Ich kann den Anblick seines Kummers nicht ertragen. Ich komme gerade aus dem Palast. Er ist ohne Besinnung und lebt in furchtbarer Angst. Das ist die Wahrheit. Ich bin nicht so grausam, dir wegen einer nichtigen, lächerlichen Sache solche Angst einzuflößen. Glaube mir. Ich habe Vaters Befehl angenommen. Ich bin zu dir gekommen, um deine Erlaubnis einzuholen.« Mit diesen Worten fiel Rama seiner Mutter zu Füßen. Kausalya hob ihn zärtlich auf. Sie sagte: »O Rama, was ist das für ein merkwürdiges Benehmen? Wie barbarisch eine Person auch sein mag, wird sie diese schrecklichen Dinge fordern? Kann irgendein menschliches Wesen daran denken, dich, der du in wenigen Minuten gekrönt werden wirst, in den Wald zu schicken? Und das für 14 Jahre? Soll ich mein ganzes Leben hindurch leiden? Ich bekam einen Sohn, nachdem ich so manches Gelübde und Ritual gehalten hatte. Dein liebes Gesicht ansehend, überwand ich die Qualen jener Jahre der Sorge. Ich habe kein anderes Verlangen. Ich bitte um keine andere Gefälligkeit. Genug für mich, wenn mein Sohn bei mir ist, in meiner Nähe. Bin ich dieser kleinen Gabe unwert geworden? Habe ich ein Kind geboren, nur um es in den Wald zu verbannen? Würde irgendeine Mutter je zustimmen, dass ihr Sohn in den Dschungel geschickt wird? Wehe,
Welche Sünde habe ich in der Vergangenheit begangen? In welchem meiner früheren Leben habe ich eine Mutter von ihrem Sohn ferngehalten?
Seit dem Tage, als du in das Studium der Veden eingeführt wurdest, habe ich jeden Augenblick Glück bei dem Gedanken empfunden, dass der Tag deiner Krönung näher rücke.
Sind diese meine süßen Träume zu nichts geworden? Sind alle meine Hoffnungen zerbrochen und zunichte? Sind alle Gelübde, Nachtwachen, Riten und Rituale, die ich so gewissenhaft beachtete und durchführte, um dir Freude und Glück zu sichern, vergebens gewesen? Oh, was für eine große Sünderin bin ich! Warum ist mein Herz nicht gebrochen, als ich diese Nachricht vernahm?
Vielleicht muss ich noch viel mehr herzzerbrechende Nachrichten hören und ertragen.
Ach, der Tod hilft mir nicht. Mein Herz schlägt noch, trotz dieses Stoßes. Wehe, sogar der Tod wartet auf seine Zeit. Er kommt, aber wenn er meine Not sieht, lässt er mich am Leben und verschiebt den Augenblick meiner Erlösung. Auch Yamar hat kein Erbarmen mit mir. Ich werde für unwürdig erklärt, auch nur das Reich des Todes zu verdienen. O Rama, dass dieses Unglück uns treffen musste!
Sie wehklagte und fiel besinnungslos zu Boden. Als sie wieder zu sich kam, wälzte sie sich auf den Boden und presste die Hand aufs Herz. Rama konnte diese Szene nicht ruhig mit ansehen. Das Weinen der Mädchen, die sich rundherum versammelt hatten, dröhnte in seinen Ohren wie Donnerschläge. Er sprach nicht ein einziges Wort, sondern setzte sich neben seine Mutter auf die Erde, strich über ihre Stirn, streichelte ihr Haar und tröstete sie. Er entfernte den Staub, mit dem ihre Kleidung bedeckt war. Wie ein riesiger, fest verankerter Felsen tief im Meer. So saß Rama unverletzt von dem Peitschen der rings um sich auftürmenden Wogen. Er stand über und jenseits der Schläge des Kummers und der Schmeicheleien der Freude. Er war jetzt, da er für 14 Jahre in den Wald gehen sollte, mit genauso viel Gleichmut erfüllt wie einige Augenblicke zuvor, als er zur Darbarhalle schritt, um zum Herrscher eines großen Reiches gekrönt zu werden. Auch Kausalya wusste, dass Rama niemals von seinem Weg der Pflicht abweichen würde. Sie war sich bewusst, dass Rama niemals ein gegebenes Wort brechen würde und dass er nicht um Haaresbreite von dem Pfad abweichen würde, den sein Vater ihm vorgeschrieben hatte. Sie war sicher, dass ihr Wehklagen ihn nicht dazu bewegen würde, umzukehren. So gab sie alle Versuche auf, ihn zu überreden, dass er von seinem Entschluss abließe.
Sohn, welchen Nutzen hat es, anderen Vorwürfe zu machen, wenn einem bestimmt ist, tragischen Entwicklungen zu begegnen? Nein, es ist reine Vergeudung von Worten. Alles ist zum Guten für uns selbst. Niemand kann Nein sagen zu den Geboten des Göttlichen. Ich hatte kein Glück in diesem Ayodhya, in diesem Palast. Ich kann nur glücklich sein, wo mein Rama ist. Deshalb werde ich mit dir kommen. Nimm mich mit dir, sagte sie, und sie versuchte wieder auf die Füße zu kommen.
Lakshmana wandte sich an Rama, und indem er seine Hände voller Verehrung umklammerte, sagte er,
»Rama, verzeih mir. Nimm die Herrschaft des Königreiches an, bevor die Nachricht hier von sich überall verbreitet und bekannt wird. Ich werde dir mit meinem Bogen zur Seite stehen. Wer immer in Ayodhya gegen dich aufsteht, wird den Pfeilen von diesem Bogen zu begegnen haben. Natürlich gibt es so jemanden nicht, weder in Ayodhya noch sonst irgendwo.« Aber wenn eine Opposition entstehen sollte, würde diese große Stadt zu einer Wüste werden, ohne einen einzigen menschlichen Bewohner. Meine scharfen Pfeile werden das besorgen. Wozu tausendfach Dinge wiederholen, wenn Bharata sich widersetzt oder ein anderer an seiner Stelle, werde ich ihn mit Haut und Haar vernichten. Ich habe keine Sorge. Sogar Dashadatta würde ich gefangen nehmen und ins Gefängnis stecken, wenn er sich als Unterstützer Kaikeyis in diesem Kampf voranstellen sollte.
Als Lakshmana in dieser Art und Weise fortfuhr, sah Rama finster zu ihm hinüber. Er unterbrach den Strom seiner Gefühle und ermahnte ihn folgendermaßen: Lakshmana, deine Worte überschreiten ihre Grenzen. Niemand kann mir verweigern, was ich wünsche. Niemand kann die Richtung meines Willens ändern. Mein Exil im Wald kann nicht vermieden werden. Du sprichst, bewegt durch deine Liebe zu mir und durch den Wunsch, deine Trennung von mir zu verhindern. Lass ab davon. Nachsicht wird dich vor aller Angst und Furcht bewahren. Sei geduldig. Ereifere dich nicht. Nähre keinen Hass gegen Vater oder unseren Bruder Bharata. Sie sind reine und heilige Personen. Auch Kaikeyi ist höchst verehrungswürdig. Sie muss geachtet und verehrt werden. Auch die Wünsche, die sie geäußert hat, sind untadelig. Sie liebte mich, liebkoste mich, streichelte mich, pflegte mich, spielte mit mir, hatte Freude an mir, mehr als an ihrem eigenen Sohn Bharata. Wenn die Mutter heute solche Gefälligkeiten von Vater erbittet, Gefälligkeiten, die ganz im Widerspruch zur Art und Weise der Welt stehen, dann liegt mit Sicherheit ein verborgener, tieferer Sinn in der Angelegenheit. Es muss ein göttlicher Plan sein, nicht nur menschliche Berechnung. Sei ruhig, gib deine Furcht und deinen Hass auf. Wir werden abwarten, was als nächstes geschieht. Diesen Rat gab ihm Rama. Dann wandte er sich zu seiner Mutter und sagte voller Mitgefühl: Mutter. Kausalya erstarrte. Ihr wurde klar, dass ihre Bemühungen, Ramas Standpunkt zu verändern, fruchtlos bleiben mussten. Sie erkannte, dass sie der Verpflichtung, ihn mit ihren Segnungen ziehen zu lassen, nicht entgehen konnte. Sie fühlte, dass Ramas Qualen größer wurden, je mehr sie wehklagte. Lakshmana war außer sich. Seine Augen waren rot. Er vergaß ganz, wo und bei wem er war. Seine Lippen wurden trocken. Seine Zunge klebte fest. Sein Blick wurde starr. Er beugte sein Haupt und sah zu Boden. Tränen flossen unwillkürlich aus seinen Augen. Rama beobachtete ihn und fühlte, dass es nicht richtig sei, ihn in diesem Zustand zu verlassen. Lakshmana könnte sich etwas antun, wenn er allein gelassen wurde. Er könnte sogar anderen Unrecht tun. Und solche Handlungen könnten, so dachte er, so aussehen, als geschähen sie seinetwegen. So entschied Rama, Lakshmana zu fragen: Bruder, der Rauch des Ärgers ist wie Weihrauch für eine Horde von Sünden. Unterdrücke ihn. Du magst betrübt sein bei dem Gedanken, dass Rama so grob beleidigt und entehrt worden ist. Aber Satya und Dharma, der Pfad der Wahrheit und Rechtschaffenheit, beachten nicht Ehre und Unehre. Es wird nicht das eine ersehnt und das andere gemieden. Sei tapfer. Fülle dein Herz mit Mut. Bleib hier und diene Vater. Gebrauche deine Tage so zur Erfüllung des höchsten Zwecks des Lebens. Als sein älterer Bruder ihn so segnete, fand Lakshmana vor Schrecken seine Sprache wieder. Bruder, schrie er, wenn Rama, mein Lebensatem, in den Wald geht, wem soll ich hier mit diesem trägen materiellen physischen Objekt genannt Körper dienen? Dieser Lakshmana hat kein Verlangen, irgendeinem anderen zu dienen als Rama. Du achtest dein Dharma, deinen Sinn für Pflicht. Auch ich habe meinen Sinn für Pflicht und ich schätze ihn gleichermaßen. Deshalb werde ich dir folgen. Ich brauche nicht auf eines anderen Befehl zu warten. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die daran gebunden sind, Kaikeyis Forderungen zu erfüllen. Sogar wenn ich in sie verwickelt wäre, würde ich ihren Befehlen oder den Anweisungen ihrer Vertrauensmänner keine Beachtung schenken. Niemand außer Rama hat die Autorität, mir zu befehlen oder mir hinsichtlich meines Kommens und Gehens
oder meines Verhaltens Anweisungen zu geben. Hier und jetzt werde auch ich daher die Kleidung eines Einsiedlers aus Baumrinde anlegen, mein Haar zu einem Schopf hochbinden und mich anschicken, dir zu folgen. Mit diesen Worten entledigte sich Lakshmana der Juwelen und königlichen Gewänder, die er angelegt hatte, um zur Krönungshalle zu gehen. Er warf die Juwelen und seidenen Roben mit Abscheu fort. Sein Ohrschmuck und die Ketten flogen in die äußerste Ecke des Zimmers. Er kannte keinen anderen Gedanken mehr, als seinen Bruder zu begleiten. Ramas Herz wurde weich, als er die spontane Hingabe und ergebene Treue Lakshmanas sah. Er trat zu ihm und, indem er seine Hand auf seine Schulter legte, sprach er sanft: Bruder, meine Freude ist grenzenlos, weil ich solch einen Bruder wie dich habe. Das ist mein großes Glück. Wenn du mit mir kommst, wird auch Mutter Kausalya ein wenig Frieden in ihrem Herzen finden. Sie ist sehr beunruhigt von Furcht und Zweifel, wie ich meine 14 Jahre im Wald verbringen werde und ob ich zurückkehren werde, wenn die Zeit der Verbannung vorüber ist. So sage der Mutter, dass sie keine Angst zu haben braucht. Geh und beruhige sie. Während wir die Zeit hier so verbringen, werden Vaters Ängste gewiss immer größer und Kaikeyi wird von zunehmendem Zweifel geplagt, dass ich vielleicht überhaupt nicht weggehe. Deshalb werde ich mich jetzt zu Sita begeben und sie unterrichten. Und von dort werde ich zum Palast von Kaikeyi gehen, um von Vater Abschied zu nehmen. Währenddessen wirst du zu deiner Mutter Sumitra gehen und ihre Zustimmung erbitten, mich zu begleiten. Mit diesen Worten ging Rama einen vollen Kreis um Kausalya herum und fiel ihr in Verehrung zu Füßen.
Rama 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 Rakshase Ravane Bi Hanuman Ji Ramayana 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 Rama Rama
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge können Sie miterleben, wie Sita mit Rama darum ringt, ihn in die Verbannung, in den Dschungel begleiten zu dürfen und wie die Stadt Ayodhya bei ihrem Auszug in Kummer und Schmerz versinkt. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Wir hören uns wieder am ersten Sonntag des nächsten Monats 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung. Und am dritten Sonntag des nächsten Monats setzen wir die Lesung aus dem Ramayana zur gleichen Sendezeit fort. Om Sai Ram.